Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 250, Matthäus 6, 16 bis 18.
Fromme Selbstdarstellung. Was mag Jesus nicht daran? Haben Sie schon einmal gefastet? Und? Hat es das gebracht, was Sie sich davon versprochen haben? Haben Sie sich vielleicht quälen müssen? Und was haben Ihre Bekannten und Freunde dazu gesagt? Sind Sie vielleicht bewundert worden? Haben Sie auch einmal aus rein spirituellen Gründen gefastet? Vielleicht, um mit sich selbst irgendwie besser ins Reine zu kommen? Ja, dann haben Sie jedenfalls Anteil an einer jahrtausendealten Tradition, die auch in der Kultur von Jesus gang und gäbe war. Jesus hatte überhaupt nichts gegen das Fasten, obwohl er mit seinen Jüngern nie gefastet hat. Dennoch findet er klare Worte zu einer Praxis, die damals bei den besonders Frommen sehr verbreitet war. Und wieder sind es Worte, die auch für unsere Zeit Gültigkeit haben. Wir lesen aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel ab Vers 16. Da sagt Jesus: Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Ja, das Wort Fasten ist heute genauso bekannt wie damals. Heute, nun ja, ist das ein Kampf gegen, zum Beispiel gegen die Fettleibigkeit? Da gibt es dann ein Ziel, nämlich die Verbesserung des Aussehens und natürlich auch der Gesundheit. Und da gibt es außerordentlich viele verschiedene Formen, die im Wesentlichen auch Heilfasten genannt werden. Manche schwören aufs Intervallfasten. Und Fasten kann viel bedeuten. Kann bedeuten, dass man nichts isst. Oder dass man nur wenig isst, das hat dann auch irgendwas mit Abstinenz zu tun. Oder dass man auch anders isst. In vielen Kulturen ist es aber so und war auch schon immer so, dass das Fasten auch als Unterstützung für spirituelle Dinge, also zum Beispiel für das Gebet, verwendet werden. Ja, aber auch, es war auch immer Ausdruck auch zum Beispiel von Trauer. Häufig ist das ganz unwillkürlich. Wenn jemand todtraurig ist, dann kann er nichts essen. Dann fastet er, ohne dass er sich das irgendwie vornimmt. Und natürlich hat sich das kulturell vielfältig eingebürgert, zum Beispiel als Vorbereitung auf Festtage oder Gedenktage. Naja, vielleicht nicht in unserer Zeit, jedenfalls die Adventszeit vor Weihnachten. Das war eine Fastenzeit und die Zeit vor Ostern, die Passionszeit, ist eigentlich auch als Fastenzeit gedacht gewesen. Ja, irgendwie hat das auch immer was damit zu tun, dass man sich innerlich reinigen kann. Durch das Fasten werden Dinge und Prozesse in Gang gesetzt, durch das es zu einer Art von Reinigung kommt. Im Judentum war das auch so. Da gab es nur eine einzige allgemeine Festschreibung, nämlich zum höchsten jüdischen Feiertag, dem Yom Kippur, das ist also der mit dem Sündenbock, ja, zu diesem Festtag sollten alle fasten. Und Fasten hieß damals von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang, weil der Tag, der jüdische Tag, der verlief immer, wenn die Sonne untergeht, bis zum nächsten Tag, wenn die Sonne untergeht. Da war komplettes Fasten damals geboten, einschließlich Verzicht auf Trinken, interessanterweise. Ja, und dann gibt es natürlich eine ganze Menge, oder gab es, von freiwilligen Fasten. Die Pharisäer, die haben aufgrund ihres Frommseins natürlich intensiver gefastet. Zweimal die Woche sehr häufig. Und da gibt es ja dieses eine Beispiel von dem Pharisäer im Tempel, der ja auch damit prahlt, was er alles macht, wo er den Zehnten sogar von seinen Gewürzen gibt und wo er zweimal in der Woche fastet. Ja, und Fasten, wenn man dann schon so etwas macht, das war dann sehr demonstrativ. In der Zeit hat man sich nicht gewaschen. Man ging dann zum Beispiel in Sack und Asche, also ein sackartiges Gewand, streute sich Asche auf das Haupt, sodass man also ganz erbärmlich aussah. Man ging barfuß und man zeigte auch eine entsprechende Leidensmiene. Das war also dann der Ausdruck höchster Frömmigkeit. Und klar, wenn Menschen derartig intensiv fromm sind, dann sind sie schon fast heilig. Und dann bekommen sie natürlich auch im Normalfall die Verehrung, die den Heiligen gebührt. Also war jetzt Jesus gegen das Fasten? Nein, überhaupt nicht. Wir dürfen nicht vergessen, vor Beginn seiner intensiven Tätigkeit war er 40 Tage lang in der Wüste und hat dort wirklich gefastet. In Matthäus Kapitel 4 steht das. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also, Jesus hat dieser Versuchung widerstanden, bis zum Schluss. Also, es war kurz vor Ende seiner Fastenzeit und es gab dann noch zwei weitere Versuchungen und nachdem er alles durchgestanden hatte, kamen Engel und stärkten ihn. Ich nehme an, sie brachten ihm noch etwas zu essen. Was ist jetzt Fasten? Fasten ist erst einmal ein Verzicht. Ein Verzichten wollen oder ein Verzichten müssen. Der freiwillige Verzicht ist das, was wir normalerweise für Fasten nehmen. Aber auch wenn wir etwas verlieren, müssen wir auch fasten. Wir müssen nämlich auf das verzichten, was für uns bisher selbstverständlich war. Und das ist natürlich dann auch unfreiwillig, wenn wir einen Menschen verlieren. Oder wenn wir eine liebgewonnene Situation, die für uns wichtig war, verlieren, wenn wir unser Zuhause verlieren, wenn wir unser Land verlieren, wenn wir vertrieben werden. Überall ist ein Verlust und das ist Fasten. Wir müssen verzichten auf das, was uns liebgewonnen ist. Naja, das sind ja alles Verbindungen zur Welt und die intensivste und praktisch unvermeidlichste Verbindung zur Welt, das ist klar, das ist Nahrung, das ist Wasser und das ist Atmung. Das verbindet uns quasi biologisch, ganz natürlich. Eine solche Verbindung kann man natürlich für eine gewisse Zeit unterbrechen. Man kann sagen, bei der Atmung maximal 4 Minuten, beim Wasser maximal 4 Tage und bei der Nahrung maximal 40 Tage. Ja, wie geht es denn so, wenn man auf Nahrung verzichtet? Nach ungefähr 2 Tagen ist der Glukosespeicher leer und das Gehirn braucht Glukose. Und dann beginnt sich der Stoffwechsel umzustellen. Dann fängt er an, letztendlich aus den Fettreserven auch sogenannte Ketone freizusetzen, die das Gehirn dann auch verstoffwechseln kann. Und interessant ist, dass beim Fasten dann danach wirklich so etwas wie eine Phase einer neuen Energie kommt, als ob jetzt plötzlich eine andere, manchmal sogar stärkere Energie dann deutlich wird. Auch eine ziemliche Bewusstseinsklarheit, die damit verbunden ist. Das dauert aber nicht ewig. Bald entsteht eine immer größer werdende Gier nach Nahrung und die Hungererfahrung der KZ-Insassen machen deutlich, dass das etwas wird, was dann ihr ganzes Bewusstsein auszufüllen beginnt. Und für den entsprechenden weiteren freiwilligen Verzicht auf Nahrung, da ist schon eine ziemliche Willensstärke nötig. Und natürlich gibt es auch dann Menschen, die ihre Willensstärke dann so richtig in sich verwirklichen wollen, wenn sie in ihrem Leben sonst sich nicht durchsetzen können, aber bei sich selbst, indem sie auf Nahrung möglichst verzichten. Wir wissen, was damit gemeint ist. Und viele hungern sich zu Tode dabei. Ja, unsere Bindungen an die Welt sind aber vielfältiger. Das ist nicht nur Wasser, Nahrung, Luft, sondern wir lieben die stimulierenden Stoffe. Wir mögen es, am Computer zu arbeiten oder uns von ihm in irgendeiner Weise unterhalten zu lassen, Handy nicht zu vergessen. Für manche sind die Arbeitsprozesse außerordentlich wichtig. Es gibt eine Unmenge von sozialen Gewohnheiten, die für uns selbstverständlich sind und sonstige Genüsse. Also die Abhängigkeit, die ist schon groß. Wir merken sie nur nicht. In dem Augenblick aber, wo wir mal auf eines von diesen Selbstverständlichkeiten für eine längere Zeit verzichten, also fasten, dann wird das überdeutlich. Versuchen Sie mal einem Jugendlichen für 2 Wochen mal das Handy wegzunehmen. Dann merken Sie, dass dann der Zustand ein ganz anderer werden wird. Also alles das, was uns mit der Welt verbindet, saugt uns auch irgendwie ab. Unsere ganzen Bemühungen, also das, was wir wollen, wird zu einem Großteil davon kompensiert. Und das verringert auch die Kapazität, uns zu sammeln, uns zu besinnen, auch in uns zu gehen. Dann, wenn man das sagt, ja, ich müsste auch mal Zeit für mich haben, aber ich habe halt keine Zeit, ich muss dieses und jenes und dann will ich ja auch noch das und das und ach, und dann bin ich ja so müde, dann habe ich keine Kraft dazu. Ja, und wenn wir jetzt in einer Welt leben, in der kulturell geprägte Rituale uns dabei unterstützen können, wieder zu uns selbst zu finden, dann ist das eigentlich ziemlich günstig. Nehmen wir mal ein Beispiel, dem Sabbat im jüdischen Kulturkreis. Das ist ein Ritual, das auch diejenigen, die gar nicht fromm sind, verwenden, um Zeit mit der Familie zu verbringen. Auch wenn sie sonst total anderweitig eingespannt sind. Also das ist so auch eine Art von Verzicht auf die sonstige übliche Tätigkeit, also auch eine Art von Fasten. Letztendlich soll diese Form von auch kulturell unterstützter Form des Fastens dabei helfen, dass wir eigentlich Zeit mit Gott verbringen, und zwar, dass unsere Beziehung zu ihm viel tiefer und inniger werden kann. Ja, das Problem ist aber in einem mehr religiös bestimmten Umfeld, erhöht das natürlich auch die Wahrscheinlichkeit der Anerkennung für eine äußerlich besonders gut sichtbare Form von Frömmigkeit. Also Fasten ist eigentlich was Innerliches in Wirklichkeit und soll uns innerlich freier machen. Aber sobald es beginnt, nach außen gekehrt zu werden, sieht das ganz anders aus. Und wahre Frömmigkeit ist eigentlich auch nur innerlich. Denn unsere innerste Beziehung zu Gott ist eigentlich etwas total Heiliges. Man kann sagen, geradezu etwas Intimes, etwas Persönliches, etwas, was uns in der Tiefe bewegt. Ja, und wenn wir so etwas äußerlich darstellen, ja, da kann man wirklich sagen, macht man Gott eigentlich zu einer Hure. Man wertet ihn ab, man macht ihn zu einer Scheinfigur, mit der jetzt geprahlt werden kann. Und das ist nicht fromm, das ist frömmelnd. Und ich bin der Ansicht, das ist sogar eine Art von Gotteslästerung. Interessant ist jetzt hier bei dieser Formulierung, das ist auch im Griechischen eine Art von Sprachspiel. Das Gesicht wird verstellt. Aphaniso, das heißt eigentlich verschwinden, zerstören, verstellen, also unsichtbar machen. Aphanis ist unsichtbar. Und stattdessen zeigen sie sich. Phaino, also auch der gleiche Wurz, das gleiche Wurzelelement der Sprache, das heißt erscheinen, scheinen, leuchten. Das alles hat mit der Wurzel Phos zu tun. Also Phos, wir kennen das von Phosphor, hat immer was mit Leuchten zu tun, das heißt Licht und Feuer. Also da wird etwas verstellt, unsichtbar gemacht, um etwas anderes, Scheinbares zum Leuchten zu bringen. Also das ist das Sprachspiel, das hier verwendet wird. Und das ist Lüge, ein falsches Licht, das ist Heuchelei. Und das ist etwas, was für Jesus wirklich unerträglich ist. Und das zerstört jede, wirklich jede innige Beziehung zu Gott. Wenn wir Religiosität, unsere innere Beziehung nach außen stülpen und sie im Grunde genommen verkaufen, ist das der Tod jeder inneren Liebe zu ihm. Jesus ist da sehr deutlich. Und er hat im gleichen Zusammenhang, also praktisch im gleichen Kapitel, noch zwei andere Dinge mit einer Aufforderung verbunden, die Beziehung zu Gott ganz im Verborgenen zu gestalten. Da war also das Fasten und das meinte er auch mit Beten und mit Helfen. Also beten. Was sagt er dazu? Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Also fast die gleiche Formulierung wie hier in dem Text. Oder anderen etwas Gutes tun, also ihnen helfen. Da sagt er, wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen bleibe. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Das ist ein ziemliches Gegenteil von diesem Ratgeber für Public Relation, der als Buchtitel mal erschienen ist. Tue Gutes und rede darüber. Das ist das, was Firmen tun sollen, einfach um besser dazustehen. Das ist wirklich exakt das Gegenteil. Interessant an der Geschichte ist, dass schon durch den Propheten Jesaja Gott eine ganz klare Ansage gemacht hat. Im Kapitel 58, das ist ziemlich lang, ich werde es mal hier vorlesen. Da sagt Gott durch Jesaja: Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, wie du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Also eine ganz klare Ansage. Ich kann diese heuchlerische Fasterei nicht ausstehen. Wenn ihr schon irgendwie etwas tut, dann tut das dadurch, dass ihr Gutes tut. Ganz klare Sache. Ja, wie ist das aber jetzt bei diesem nicht freiwilligen, sondern erzwungenen Fasten? Also da, wo wir wirklich Dinge verlieren, ohne es zu wollen. Und wo das Leiden daran eigentlich unvermeidlich ist und damit auch sichtbar ist. Sollen wir das jetzt genau auf die gleiche Art und Weise irgendwie verstecken und so ganz auf fröhlich tun? Nein, auch das wäre unangemessen. Das wäre nichts anderes als eine umgekehrte Heuchelei. Aber dennoch, der Hinweis von Jesus, der gilt auch für diesen Fall. Der gilt nämlich dann für dieses demonstrative Leid, dieses sich gehen lassen und das auf eine bestimmte Art und Weise verstärkt darstellen. Denn er fordert uns ja auf, genau dann, wenn es uns nicht gut geht, uns an ihn zu wenden, ihm zu vertrauen und dieses Leid ihm vorzutragen. Das ist ja sein Anliegen, dass wir uns ganz und gar auch seiner inneren Führung und seiner Fürsorge hingeben. Davon ist völlig unbenommen, dass wir auch natürlich Hilfe suchen können, wo wir sie finden können und auch sie annehmen, aber ohne jeden moralischen Druck. Also aufrichtig, klar, das heißt in Würde. Ja, Jesus hat mit seinen Jüngern nie gefastet. Aber er wusste genau, was auf sie zukommen wird, wenn er die Welt wieder verlässt. Da gab es einmal eine Auseinandersetzung mit den Jüngern von Johannes dem Täufer. In Matthäus 9 wird das geschildert. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Ja, wenn ihnen jetzt ihr Leben ein unfreiwilliges Fasten auferlegt hat, was folgt dann darauf? Was können sie daraus entnehmen? Dann kann man nur sagen, dann tragen Sie das mit Würde. Und finden Sie zugleich auch den Weg in Ihr Innerstes, wo Sie nämlich wirklich den Trost und die Erleichterung finden können, bei dem, der unser Leid mit uns zu tragen gewillt ist. Das ist wahres Fasten.